Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur 21. Aufnahme von Phonolog. Mit dabei wieder der Bonny.
Schönen guten Tag.
Man ist mal so ein bisschen verwirrt. Ich will auch mal guten Morgen sagen, obwohl es gar nicht mehr guten Morgen ist.
Ich war mir echt einen kurzen Moment unsicher, was ich denn sage, ob es jetzt nur Tag, Abend oder was anderes ist.
Ist am Ende auch egal, oder?
Ich kann auch Dobar den sagen, das ist guten Tag auf Bulgarisch. Das wäre auch möglich.
Ich glaube, das ist sogar dasselbe in Serbisch, wo ich gerade herkomme. Dobar dan, glaube ich.
Dobar dan, hm?
Ja.
Es ist alles eine Suppe. Slawischen Einschlag.
Ja, ja. Ich war übrigens gerade in Serbien. Beruflich habe ich da hin und wieder zu tun und sitze morgens in meinem Hotel und habe so das erste Meeting. Einfach, wir treffen uns dann immer im Hotel, weil wir uns unter anderem mit ein paar Leuten da treffen, die halt ihren normalen Jobs tagsüber nachgehen und wir aber mit denen Projekte machen. Und da trifft sich einfach das ganz gut, dass man sich morgens gemeinsam zum Hotel Frühstück trifft, weil dann kann man eine Tasse Kaffee trinken und schon mal ein paar Dinge einfach besprechen. Und da kam so ein bisschen vom Thema ab und unterhalten uns so über Musik, weil ich weiß, dass zumindest einer, wenn nicht sogar zwei von dem Bekannten da auch eine tief musikalische Faszination haben. Und wir kommen so auf das Thema Synthies. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und irgendwann stehe ich am Buffet und will mir irgendwas holen und kommt so ein Brite zu mir und meint so, ja hier, sorry, ich hab's, konnte nicht umhin, euer Gespräch zu überhören und ihr habt über Synthies gesprochen oder sowas. Ich so, ja, und kam so ein bisschen ins Reden und der meinte so, er ist gerade in Belgrad und guckt sich die Studios von, ich weiß nicht, ob es jetzt Radio Belgrad war oder auf jeden Fall einer der alten, quasi aus der Geschichte heraus, Staatsrundfunksender.
Spannend.
Und er meinte, er konnte es gar nicht fassen, als er da durchgeführt wurde, kam er irgendwann in einen Raum und da standen, wie heißt es, EM100, also ein Synthi, ja, also jetzt muss ich selber mal nachgucken, EM100,
Synthi. Also was zum Anfassen, so richtig.
Ja, ist natürlich nicht der EM100, ich habe den Namen vergessen, unfassbar. Auf jeden Fall einer dieser großen, raumfüllenden Synthesizer, von denen unter anderem, ich habe eine Namensfindungsstörung heute, unfassbar. Unter anderem, wie heißt der Interpret von I Just Call to Say I Love You? Der blinde Stevie Wonder.
Ja.
Von der Stevie Wonder ein Modul hatte oder beziehungsweise den Synthi hatte und dazu auch ein Modul benutzt hat, nämlich so ein Vocoder-Modul. Ich glaube, es war ein EMS Synthi 100. Genau, ein EMS Synthi 100. Also so ein riesen Ding und davon gibt es halt nicht mehr so viele auf der Welt. Und er meinte, das war so ein kleinen jungen Traum von ihm, wie er da drin stand. Und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, okay, von allen Plätzen, wo man jeweils war, was hat man eigentlich so verpasst, sich anzugucken, wo man genau das gleiche Gefühl gehabt hätte. Ne? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mir diverse Male in London so ging, wo du so denkst, so eigentlich müsstest du nochmal in das Studio, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Studios in London, die halt einfach Geschichte geschrieben haben. Ne? Und die meisten Studios, ja, sind jetzt nicht so unfassbar weltoffen, aber du findest schon irgendwie einen Zugang, möchte ich meinen.
Und ja, thematisch auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man da viel Enthusiasmus zeigt und ihn locker lässt, dann kommt man schon ran an ein paar Sachen.
Großartig. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich da auch mal hinkomme und mir das Ding angucken kann. Ein EMS Synthi 100.
Das klingt echt spannend.
Fantastisch.
Schön.
Ursprünglich 6.500 Pfund laut Wikipedia. Das dürfte mittlerweile einiges mehr sein, möchte ich meinen.
Ich würde auch sagen, dass Das reicht nicht mehr. Oh, ja. Das ist ja das Interessante, auf jeden Fall bei Tonstudio-Technik, die vor allen Dingen ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die ist dann schon richtig was wert. Also Digitaltechnik jetzt nicht unbedingt, aber die ganze analoge Technik, da lässt sich schon was machen damit.
Ja, ich würde fast sagen, dass bei Digitaltechnik zumindest schon jetzt zu beobachten ist, dass relativ hochwertiges Gerät zumindest wertstabil ist. Ne? Also wenn ich mir so angucke, was so richtig gute Interfaces kosten, vor allen Dingen die Dinger von Universal Audio, also hier so die ganzen Apollo-Interfaces und sowas, wie wertstabil die selbst in der ersten Generation sind, das ist eher so Apple-Klasse. Ne? Also da hattest du auch ja, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da hattest du gerade am Anfang in den ersten 5, 6, 7 Jahren auch die Geräte haben unfassbar den Wert stabil gehalten. Und du konntest im Prinzip, wenn du es gut gepflegt hast, ein MacBook fast zum selben Preis verkaufen, wie du es damals gekauft hast.
Das stimmt. Mittlerweile ist es leider anders.
Irgendwie, ach echt? ja, so ist es.
Ja, das ist dann... Ja, aber anderes Thema. Das wollen wir nicht aufmachen.
Ja, das stimmt. Ja, was haben wir denn heute, bevor wir in die Themen einsteigen? Haben wir denn Themen?
Wir haben ja, wie das letzte Mal schon angekündigt, gesagt, wir wollen gar nicht so fest planen, was wir machen, sondern dass wir sagen, okay, jeder bringt Themen mit, die ihn gerade beschäftigen und Themen, die er auf der Metaebene behandelt werden können, die mehr auf Erfahrungen basieren als irgendwie was vorzutragen, was man im Netz eh findet oder das man gar nur halb wissentlich behandeln kann. Deswegen haben wir uns gesagt, es ist vielleicht spannender zu sagen, hey, wie arbeiten wir, wie gehen wir vor, was sind unsere Erfahrungen in speziellen Bereichen? Mhm. Und wir haben auch gesagt, wir überraschen uns gegenseitig etwas. Das heißt, wir legen das gar nicht fest vorher oder Wochen oder Monate vorher, was wir machen, sondern mehr oder weniger kurz bevor wir die Aufnahme starten, erzählt jeder, was ihm gerade so rumtreibt, über was man reden könnte. Und diesmal sind es zwei Sachen. Einmal so, wie man seinen eigenen Sound schaffen kann, kreieren kann. Und einmal, ob man so gewisse technische Voraussetzungen braucht, um wirklich zum Beispiel mischen zu können oder mastern zu können. Na, und damit werden, und wie sich da vielleicht jetzt so eine neue Generation an Leuten heranzüchtet selber, die halt das anders machen als wie früher. Also Beispiel hatten wir so, ob man auf Kopfhörer überhaupt mischen oder mastern kann. Das wird so ein Thema sein, was wir dann einfach mal betrachten und da einfach mal philosophieren in dem Bereich.
Mhm. Womit wollen wir anfangen?
Nach was ist denn dir?
Ich glaube, das eine lässt sich relativ kurz abhandeln. Das andere ist, bietet sehr viel Raum, um auszuschweifen und zu meandern. Also lass uns doch vielleicht mal zu der von dir letzt erwähnten Sache kommen.
Das ist ja ein Thema von dir.
Genau, okay. Mixing und Mastering auf dem Kopfhörer. Ist, glaube ich, heutzutage ein Thema, was die meisten vorrangig betrifft, weil ich glaube, die insbesondere viele, die uns hören, aber viele, die allgemein sich damit hobbytechnisch auseinandersetzen, werden, glaube ich, maximal so ein kleines, wie sagt man auf Deutsch, Home Studio, so ein Schlafzimmerstudio haben. Also im Prinzip so ein Hobbystudio, ne? Irgendwo im Haus vielleicht einen Raum einigermaßen optimiert und da vielleicht ein Rechner drin stehen, ein paar Monitorboxen, wahrscheinlich irgendwie ein MIDI-Keyboard, ein paar Instrumente. Einige sicherlich mal größer, andere mal kleiner. Viele, manche werden vielleicht auch ein richtiges Projektstudio oder sowas haben. Aber ich denke, die meisten werden schon viel Arbeit auch auf dem Kopfhörer tun. Und ich habe da letztens, oder anders, mir geht das ganz genauso. Ich hatte noch nie ein Studio, selbst zu Hause nicht. Ich hatte immer irgendwie relativ wenig Platz zu Hause, dass ich im Prinzip immer schon viel auf dem Kopfhörer gemacht habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal Studio-Kopfhörer besessen, Studio-Monitore besessen. Und damals so Klassiker, Yamaha NS10. Und ich fand das immer anstrengend, weil die standen halt immer rum, waren oftmals nicht benutzt, weil ich Musik darüber nicht gehört habe. Und halt wirklich bloß da stand, als ich Musik gemacht habe. Und da ich immer schon Nachbarn hatte und das halt spät nachts dann irgendwie doof ist, wenn du dann voll aufdrehst, habe ich immer schon viel auf dem Kopfhörer gemacht. Und kürzlich habe ich eine Folge eines mir sehr liebgewonnenen über die Zeit Podcasts gehört. Ich gucke gleich gerade mal nach, welche das war. Und zwar ist das, müsste das gewesen sein. Ja. Das ist The Mastering Show. The Mastering Show ist von Ian Shepherd, wenn ich mich nicht täusche, heißt so richtig. So ein Mastering Engineer aus Großbritannien. Und der macht einen Podcast gemeinsam mit dem John Tidy, glaube ich, heißt er, vom Reaper-Blog. Und die hatten in der aktuellsten Episode, glaube ich, Episode 50, zu Gast den Glenn Schick heißt er. Und Glenn Schick ist seines Zeichens auch Mastering-Engineer und hat gerade einen kleinen Award gewonnen, und zwar den diesjährigen Dynamic Range Day Award. Und der Dynamic Range Day Award wird vergeben von Ian Shepherd. Ian Shepherd ist im Prinzip damit bekannt geworden, dass er relativ frühzeitig und dann relativ publik mal das Thema Loudness War aufgegriffen hat und gesagt hat, hier, wir müssen mal anfangen, weniger auf Loudness zu gehen und mehr auf die dynamische Bandbreite, ne, auf die Dynamic Range zu achten, weil im Prinzip können wir auch mit weniger Lautheit und mehr Dynamic Range für mehr Punch im Prinzip sorgen, ne? Also dass trotzdem genug Energie vom Song beim Hörer übrig bleibt oder ankommt vielmehr. Und der vergibt halt so Jahr für Jahr diese Dynamic Range Day Awards, und dieses Jahr hat Glenn Schick gewonnen. Ich glaube, der hat irgendein Rapper oder sowas geremixed, J. Cole, wenn ich mich nicht irre. Und im Laufe des Gesprächs kommen die, oder relativ früh kommen sie schon drauf, dass Glenn Schick ausschließlich im Kopfhörer arbeitet, ne, weil er viel unterwegs ist und das halt im Prinzip bewusst macht. Also er will anscheinend gar nicht an einem Platz sein. Auf jeden Fall arbeitet er komplett ohne Studio, damit auch komplett ohne Monitore. Und ich finde, das ist für einen Mastering-Engineer, finde ich das schon erstaunlich, weil du gerade bei Mastering-Engineers halt in der Regel viel in die Richtung hörst, dezidiertes Studio, alles eingemessen bis aufs Kleinste, die kennen ihren Raum in- und auswendig, die haben die krassesten Abhören da, also da reden wir dann nicht mehr irgendwie von Adam Audio und Yamaha oder Neumännern oder sowas, sondern da reden wir halt wirklich von den großen Custom-Anlagen, wo dann halt auch mal eine irgendwie sechsstellig kosten kann. Und das war so bisher mein Bild des Mastering-Engineers. Und der meinte halt, nö, mach ich nicht, weil ich kenne im Prinzip, ich bin halt viel unterwegs und daraus ergibt sich, dass ich alles dabei haben muss. Jetzt könnte ich natürlich auch irgendwie meine Monitore einpacken und mit mir schleppen. Ist irgendwie nervig und schwer, aber wäre wahrscheinlich auch machbar. Aber warum? Dann stelle ich es auf, wo ich den Raum nicht kenne. Dann habe ich immer wieder das Problem, dass wenn ich irgendwie komisch im Raum sitze, das einen deutlichen Einfluss darauf hat. Und meine Kopfhörer kenne ich halt einfach ohne Ende. Ne? Die höre ich seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und sicherlich ist da auch mal die Chance dabei, dass ich die mal erneuere. Und sicherlich ist da auch mal die Chance dabei, dass die selber sich verändern vom Klang her, weil die Treiber einfach nachlassen oder ähnliches. Aber sie sind mir sehr, sehr, sehr geläufig über eine gewisse Zeit. Und ich kann da drin einfach super mastern. Und wenn man sich seine Kundenliste anguckt, dann scheint ihm der Erfolg zumindest recht zu geben. Also es sieht mir jetzt nicht so danach aus, dass die Attitüde irgendwie Leute davon abhält, sich an ihn zu wenden mit Mastering-Anfragen. Und das fand ich eigentlich total bemerkenswert, weil das etwas ist, was ich über die letzten Jahre ganz, ganz oft gehört habe. Du hörst immer wieder, wie cool es ist, geile Monitorboxen zu haben, weil die einfach dann dir erlauben, auch das kleinste bisschen noch zu hören und irgendwie das Top-End noch ein bisschen sauberer rauszuhören. Oder du hast, wenn du einen anständigen Subwoofer hast oder sowas, dann kannst du halt genau merken, was der Bass auch macht und auch der Sub-Bass, den du dann noch mit Christ oder ähnliches. Aber A, ist das immer eine Investition, die im Zweifel nicht wenig ist. B, hat nicht immer jeder die Möglichkeit, die Räumlichkeiten herzustellen. Und C, und das ist so ein bisschen mein Case, ist es halt ein Hobby von mir. Ja? Und es ist eins von x Hobbys. Und das Ganze ausschließlich in der Box, also im Computer zu machen und ausschließlich auf dem Headphone, dem kann ich total was abgewinnen, weil ich genau das mein Use Case ist. Und tatsächlich ist das was, wo ich fast glaube, dass je mehr ich davon höre, dass Leute das machen und auch bei Mixing Engineers oder sowas, kriege ich das immer mehr auch mit, dass viele Leute auch unterwegs mixen oder ausschließlich auf Headphones mixen. Ich glaube, da wächst gerade auch so ein bisschen oder seit geraumer Zeit wächst da eine neue Riege von Mixing- und Mastering-Engineers heran, die dieses ich mische und master am Computer und ich mische und master auf dem Headphone, also auf dem Kopfhörer, deutlich für sich auch annehmen und das als ihren Weg sozusagen anerkennen, während das bei vielen klassischen Mix- und Mastering-Engineers vielleicht eher noch so ein bisschen belächelt wird. Das war ein langer Monolog, das tut mir total leid, aber.
Alles gut. aber ich kann dir das komplett nachvollziehen und was du da sagst, bei mir geht es ähnlich. Ich hatte mal mit dem Nathanael, den hatten wir auch mal zu Gast. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Folge das war, aber in den Anfangsfolgen von Phonolog. Und wir haben uns sein Studio damals geteilt, so 2014 rum. Aber seitdem, seit Anfang 2015, habe ich selber gar kein Studio mehr. Ich teile mir gerade mit einem Freund Podcast-Büro, wie wir das nennen. Mhm. Also das heißt, wir haben einen Raum, da hat jeder seinen Arbeitsplatz. Und den Raum haben wir zur einen Hälfte so akustisch mit Basotec und Co. Ausgestattet, damit man saubere Sprachaufnahmen machen kann. Und was wir halt gesagt haben, okay, gut, wir wollten selber nicht so viel Zeug haben und somit geht es mir auch mittlerweile, dass ich sage, ich finde es sehr angenehm, mit Kopfhörern zum Beispiel zu arbeiten. Wir sind auch gezwungen, wenn wir zusammen im Raum sind, auch mit Kopfhörern zu arbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ich dieses, ich war noch nie ein Freund von Dogmen, vielleicht muss man das auch mal so sagen. Ich habe ja vieles auch seit Anfang an so von Bauchgefühl gemacht, aus dem Bauch heraus. Und ähnlich wie es dir geht, konnte ich selber auch noch nie so richtig laut machen zu Hause. Ne? Also zu Hause nicht, Und das Problem ist halt auch bei Monitoren, man muss eine gewisse Lautstärke haben, damit man auch alle Feinheiten hören kann. Mhm. Das heißt, man muss halt gucken, wie verträgt sich das mit der Umgebung, und nicht umsonst sind viele Tonstudios, professionelle Tonstudios, dann außerhalb von Wohngebäuden, in meistens Industriegebäuden untergebracht, weil trotz Isolierung kommt immer mal was durch, außer man nimmt ganz, ganz viel Geld und Baukraft in die Hand, um das auszubessern. Mhm. Und ich finde, man wird halt wirklich ein bisschen belächelt von dieser alten Riege. Und klar ist ein Studio natürlich erstmal so haptisch und emotional beeindruckend und alles. Und ich finde, es ist durchaus gut, dass man zum Abhören auch woanders hingeht, auch in einem Studio testet. Aber ich bin auch der Meinung, dass man ganz viel durch Erfahrung zum Beispiel selber hören kann und selber einfach auf Kopfhörern machen kann. So, weil die Technik bietet es mittlerweile, dass man halt sagt, okay, gut, ich habe einen soliden Rechner mit einer soliden DAW, mit der ich arbeiten kann. Ich habe meine Plugins, die immer besser klingen. So, also das sagen auch viele Mastering und Mixing Engineers, die halt schon lange arbeiten, wie gut die Software mittlerweile ist.
Ja.
Und dass sie es mittlerweile auch mit Software, die den Mix nachbauen können, den sie auch analog zum Teil gemacht haben. Und die Unterschiede sind wirklich minimalst, wenn überhaupt hörbar. Und warum kann man nicht sagen, okay, gut, ich habe ein Werkzeug zum Abhören, das sind meine Kopfhörer. Ich kenne die halt gut. Ich habe möglichst vielleicht einfach neutrale Kopfhörer. Warum arbeite ich nicht mit denen einfach? Und dann weiß ich ja, wo die Schwachstellen sind, was ich vielleicht beachten muss. Und teste es dann dennoch vielleicht irgendwo mal gegen, ob das so funktioniert, was ich mir gedacht habe. Und dann kann ich auch damit arbeiten.
Mhm.
Und ich glaube, es ist auch eine Generation, wo das jetzt einfach praktikabler auch ist, dass man so mobil ist. Also bei den Leuten, wo es professionell betrieben wird, vielleicht auch eine Frage des Mobilseins, wenn halt ein Shepherd da durch die Gegend reist. So geht es mir auch ganz oft, dass ich halt mein Zeug mitnehme. War letzte Woche in den Echolux-Studios in Leipzig und da habe ich auch alles dabei gehabt. Von Rechner, Plugins, Libraries und halt Kopfhörer. Und dann kann man alles mitnehmen. Man ist an einem Ort. Ich könnte mich jetzt auch nach meiner zweiten Heimat Bulgarien irgendwo jetzt bei dem schönen Wetter draußen auf der Terrasse setzen und dann Musik machen oder Musik bearbeiten, mit Sound arbeiten, den Sounddesign für Film machen. Und das ist alles möglich. Aufgrund, dass die Technik so mobil geworden ist und zum Teil auch so erschwinglich geworden ist, warum sollte man das nie nutzen? Und warum sollte das nicht auch die Vorteile einfach bringen, die auch so ein analoges Studio hat? Und ein analoges Studio hat natürlich eine andere Haptik, man sieht das anders, und hat einen gewissen Charme natürlich auch. Aber ich bin auch der Meinung, dass man durch eine Erfahrung, die man sich ja dann aneignet mit Software und alles, auch sehr gut in der digitalen Welt nutzbar machen kann.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, wenn man das für sich sozusagen anerkannt hat, dann ist natürlich auch der nächste Schritt, so, sich zu überlegen, wie setze ich das denn am besten um? Und da kommt es dann tatsächlich auch ein bisschen darauf an, was du erreichen willst, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man da dann wiederum ganz unterschiedlich auch in der Preisspanne liegen kann, die man ausgibt für das Equipment, was man benutzt. Ne? Was benutzt du für Kopfhörer?
Ich benutze einmal meine AKG, die ich lange nutze, die MK271.
Hm, Klassiker. Und
der gängige Klassiker, da gibt es natürlich auch noch mal höhere Stufen, höhere Modelle, die dann also vielleicht noch mehr besser fürs Mastering geeignet sind, die noch neutraler kriegen, aber die sind für mich schon sehr neutral. So Bass sucht man da so ein bisschen, was aber auch ganz gut ist, weil das soll es ja auch geben. Dann habe ich von Beyer Dynamics auch die Klassiker, die
770.
Genau, DT 770. Und ich habe auch noch ein paar Monitore. Und zwar habe ich die Yamaha HS8. Und die nutze ich dann so zum Finale nochmal gegenhören. So. Oder wenn mein Kollege Lukas nie da ist, bearbeite ich da auch viel mit denen. Aber viel auch mit den Kopfhörern. Auch mit zurzeit auch mit den Beyer Dynamics ganz viel.
Mhm.
Was für Kopfhörer nutzt du?
Ich habe angefangen mit den Beyer Dynamic, ich glaube auch mit den DT770. Ich hatte die zuerst in der 250 Ohm Variante und bin dann auf die 80 Ohm Variante gegangen, weil ich keinen extra Kopfhörerverstärker haben wollte. Also Ohm ist sozusagen dann der Widerstand, der benötigt wird, um die oder der da ist, bevor die Treiber wirklich anfangen zu arbeiten. Jetzt bestimmt wieder schlecht erklärt, egal. Und die DT770 gibt es halt in 250 Ohm, 80 Ohm und 32 Ohm. Und 32 ist im Prinzip auch etwas, was du fürs Telefon benutzen kannst, also für mobile Geräte. Ne? Also da ist der Widerstand so gering, dass der selbst bei den Audioausgang von so iPhone, Telefon allgemein, Rechner oder sowas, noch ganz gut betrieben werden können, während du für 250 Ohm Lautsprecher du in der Regel einen dezidierten Mikrofon-Vorverstärker oder Kopfhörer-Vorverstärker, nicht Mikrofon-Vorverstärker, Kopfhörer-Vorverstärker brauchst, weil du sonst einfach weniger Signal kriegst, weniger deutlich oder überhaupt weniger Signal. Mit denen habe ich angefangen und dann bin ich aber recht schnell weg von denen gekommen, weil die mir tatsächlich nicht zugesagt haben. Und dann begann echt eine Odyssee. Also ich weiß nicht, was ich alles ausprobiert habe. AKG war relativ früh dabei, die habe ich sofort weggeschmissen. Also im Sinne von nicht gekauft. Ich glaube, das waren auch die 271 Mark II. Und dann hatte ich die Klassiker von Sony, die MDR-7510, glaube ich, oder die eine Nummer größer. Die Sennheiser HD-Serie habe ich mal ausprobiert. Fand ich alles tatsächlich nicht so geil. Und dann bin ich durch Zufall bei etwas gelandet, was mir tatsächlich dann wirklich gut gefallen hat. Und zwar bei den Audio-Technica ATH MX, M50X. Und bemerkenswerterweise für mein Gehör bringen die mir am meisten an Kompromiss zwischen klaren Höhen oder viel Höhenanteil. Also ich kann viele Höhen mitkriegen, wenn sie denn vorhanden sind, relativ klaren Mitten und dennoch ordentlich Präsenz im Bassbereich. Und die haben mir so gut gefallen, die habe ich, glaube ich, bei einem Freund gehört, die haben mir so gut gefallen, dass ich dann losgegangen bin und mir die ATH-Serie nochmal angehört habe und dann ganz, ganz lange Zeit hängen geblieben bin auf den ATH M50X. Das ist die eine Nummer größer im Prinzip. Das sind im Prinzip gar nicht so richtig Studio-Kopfhörer. Viele DJs verwenden die genauso, aber ich finde, die haben einfach ein sehr, sehr präzises Klangbild für mein Ohr. Und insofern mag ich die sehr, sehr gerne. Und an die Beyer Dynamics komme ich nach wie vor nicht ran. Habe ich letztens nochmal probiert. Keine Chance.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich bin auch manchmal noch am Überlegen, noch mir ein anderes Paar zu holen. Da finde ich gerade deine Beschreibung von den Audio-Technica sehr spannend. Ich habe die gerade bei Thomann auch gefunden. Und der erste Beitrag von den Kundenbewertungen, ideal für Metal und elektronische Sounds mit warmem Bass.
Ja. Ja, die bringen einfach eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Basspräsenz mit.
Das klingt sehr interessant. Vielleicht sollte ich die mir ja mal anhören.
Genau, und derzeit bin ich vor allen Dingen, also ich habe die und derzeit gewöhne ich mich gerade an offene Kopfhörer. Also das sind halt geschlossene, die ich auch im Zug und sowas mit dabei habe, die ich eigentlich immer und überall mit dabei habe. Und wenn ich zu Hause sitze und sozusagen wirklich was darauf achte, dass ich jetzt wirklich super Qualität liefern muss, weil ich irgendwas abschließen will oder sowas, bin ich gerade dazu übergegangen, mal so ein bisschen offene Kopfhörer auch zu testen. Und da bin ich gerade bei den Sennheiser HD 650 gelandet. Die haben für mich einen, zumindest so, was der erste Eindruck ist, auch noch ein ganz gutes Gefühl.
Sind die Audiotechniker bequem vom Tragekomfort?
Ich kann die super tragen. Also auch so Aufnahmesessions von 4 Stunden oder sowas ist jetzt kein Problem. Bei mir zumindest nicht.
Das klingt gut, weil ja, sowohl die Beyerdynamics als auch die AKGs muss ich irgendwann absetzen, einfach nur, weil sie ganz schön drücken.
Ja, ich meine, sie haben natürlich so ein bisschen Druck, aber ja, also weiß nicht, da kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie empfindlich man selber ist.
Ja, aber das klingt auch. Klingt spannend. Sollte man sich mal einfach mal anhören, besten vor Ort mal testen. Genau.
Und wenn man wirklich jetzt hergehen würde und das beruflich macht, dann denke ich, würde ich wahrscheinlich auch eher noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und dann eher so im Bereich 500-600 Euro gucken, weil ich glaube, dass da ist dann auch das... Naja, Klangbild will ich nicht sagen, aber vielleicht das Gesamtkonzept, was man bekommt, vielleicht nochmal ein bisschen vollständiger. Ja. Aber wozu ich übergegangen bin, ist tatsächlich mir nicht einfach das den Ton per se zu benutzen oder die Kopfhörer per se zu benutzen, sondern ich benutze meine Kopfhörer immer mit einem Plugin. Und zwar eines, was mir sozusagen die detektierten Nachteile der Kopfhörer rausrechnet. Und ich benutze dafür Sonarworks, heißt glaube ich Sonarworks Reference 4, genau. Und das ist ein Plugin, das gibt es für Kopfhörer als auch für Studiomonitore. Was das im Prinzip macht, ist, es gibt dir für bestimmte Hersteller oder für eine ganze Reihe von Herstellern ein Kalibrierungsprofil. Das heißt also, die Jungs von Sonarworks haben sich hingesetzt und haben von den Herstellern entweder die Sachen vermessen oder sie haben von den Herstellern Profile geliefert bekommen. Weiß nicht, wie das läuft. Zu den Kopfhörern oder zu den Studiomonitoren. Und was sie jetzt machen, ist sich das die Frequenzkurve sozusagen angucken und da, wo sozusagen das von einem neutralen Profil abweicht oder wo bestimmte Sounds bekannt dafür sind oder bestimmte Produkte bekannt dafür sind, Schwächen zu haben, weil sie irgendwie so eine 500 Hertz Boxiness in Anführungsstrichen mitbringen oder irgendwie sowas. Da einfach mit einem EQ gegenzuwirken. Und das erlaubt es dir sozusagen, dass den Kopfhörer, den du hast, relativ egal welches Modell, noch neutraler zu fassen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dadurch hast du, wenn du Musik hörst, hast du halt bei den Audiotechniker, bei den ATH, hast du halt relativ viel Bass, wenn du normale Musik hörst. Beim Mixing und insbesondere beim Mastern brauche ich den jetzt nicht so unfassbar viel. Nutze ich dann einfach dieses Plugin und dann habe ich ein bisschen neutraleren Klang.
Was einfach dabei hilft, dann, dass man sich nicht dann wundert, na, man mischt dann auf einem bestimmten Kopfhörerpaar Und dann spielst du irgendwann das ab und denkst, oh, das klingt aber anders.
Genau, also genau. Das macht im Prinzip das, dass du die Referenz, die du sonst hast in so einem festen Raum mit fest verbauten Studiomonitoren und sowas, das für unterschiedliche Hersteller im Prinzip auch wiederum, also oder die Herstellerfehlertoleranz dann mit so ein bisschen runterdrückst, denke ich.
Und man spart ja auch dann Zeit und man hat auch, weil da muss man, wenn man, und man, das Ergebnis ja dann besser, neutraler in dem Sinne, dass man weiß, okay, gut, wenn ich das jetzt so mische auf dem jeweiligen Kopfhörerpaar oder Boxenpaar, dass man sich noch sicherer sein kann, dass es auf einer anderen Anlage gut funktioniert.
Genau.
Weil das Problem ist ja halt auch, was wir auch letztens schon mal anklingen lassen haben, mittlerweile muss man ja für alle Formate ja den Sound liefern. Das heißt, es muss sowohl auf meinen Studio-Monitoren, Kopfhörern gut klingen, als auch auf der Anlage zu Hause, als auch auf die Kopfhörer mobil.
Ja.
Für ein Endgerät, für ein mobiles Endgerät. Und gerade hier ist es insgesamt jetzt noch wichtiger geworden, darauf zu achten.
Ja.
Was man, wie ist denn wirklich mein Bassbereich? Ist er gut definiert? Hört er sich gut an, sowohl auf den Studiomonitoren als auch auf den billigen Kopfhörern oder so? Für mobil, die man irgendwie also In-Ears oder sowas. Damit man halt auch sicher sein kann, hey, das funktioniert. Das ist kein Problem. Das kann ich dafür nutzen. Und da sollte man einfach gucken, wenn man vor allem also kommerziell oder beruflich halt damit zu tun hat, dass man das macht. Also, und so ein Plugin hilft halt viel, das gleich zu minimieren, dieses Risiko, dass man keine bösen Überraschungen hat und dann nochmal nacharbeitet und sowas. Das ist schon ganz hilfreich.
Ja. Und dann kommt es halt drauf an, was für Kopfhörer du hast. Also im Prinzip, was die, welche Art des Kopfhörers du hast, wie also die Signalerzeugung im Kopfhörer funktioniert. Und ich denke, in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, dass viele, also ich habe bisher immer nur Treiber verbaute Kopfhörer gehabt, wo es also in beiden Ohrmuscheln sozusagen einen kleinen Treiber gibt, der die Membran ansteuert. Und es gibt aber eine zweite Version, das zu machen, das ist im Prinzip elektrostatische Kopfhörer zu benutzen. Und da geht nochmal ein gänzlich anderes Feld auf. Die sind auch, zumindest die ich bisher gesehen habe, alle deutlich teurer als das, was man so an treibergebundenen Varianten klingt. Und da haben wir im Prinzip alle großen Hersteller im eigentlich Modelle draußen. Also gerade auf den Messen hat man wieder neue Sachen von Shure, glaube ich, gesehen und von Sennheiser, wenn ich mich nicht täusche. Also auch das wäre nochmal ein Schritt, der sicherlich jetzt mehr und mehr in den Markt dringen wird. Und da wird man sicherlich auch nochmal so ein bisschen wie so einen kleinen Krieg haben, was ist jetzt eigentlich besser?
Und das wird sich dann auch zeigen. Es ist natürlich immer eine Frage des Preises, ganz klar. Ja, wie viel will man dafür ausgeben? Wie viel kann man dafür ausgeben?
Ja.
Und im Endeffekt ist auch immer Geschmackssache. Also da klingt, da muss man halt auch gucken, wie, ob der Klang einen zusagt.
Ja.
Ob das funktioniert. So, also ich habe mal auch mal gehört von einem Mixing-Ingenieur, dass es eigentlich keinen Spaß machen darf, so auf Kopfhörern oder auf Boxen zu mischen. Weil das alles neutral sein muss, theoretisch. Also man muss gucken, ein neutrales Klangbild haben. Es macht dann zwar keinen Spaß, normale Musik drüber zu hören, aber man kann analytisch damit arbeiten. Man kann wirklich sagen, was ist da zu viel und so weiter und so weiter. Das sind natürlich auch alles Philosophien oder man sagt, hey, okay, wenn ich muss ja auch irgendwie Spaß dabei haben, wenn das Gefühl dann rüberkommt, dann ist es richtig. Da muss man einfach auch selber testen, funktioniert das eigentlich, meine Methodik, und funktioniert eigentlich das mit meinem Gerät, mit meinem Kopfhörer, was ich da habe.
Ja. Wer das Ganze mal so ein bisschen für sich entdecken will, ich kann auf jeden Fall zwei Seiten empfehlen, die auch immer wieder Kopfhörertests haben. Also klar findet man bei Thomann und bei Musikstore und wie sie nicht alle heißen, auch im Prinzip Bewertungen von Kunden, die es gekauft haben, genauso wie man das bei Amazon findet. Aber ich finde, ein guter Test, zu dem gehört halt auch so ein bisschen Testmethodik und das offen zu machen, Klangbeispiele und sowas. Und ich finde, es gibt zwei Seiten, die das nach meinem Dafürhalten wirklich, wirklich gut machen. Das eine ist Bonedo, bonedo.de. Ist im Prinzip so ein, eine Musikplattform, am weitesten Sinne eine Musikerplattform, Musikerportal nennen sie sich, glaube ich, selber. Und die haben halt auch so verschiedene Bereiche, ne? Gitarre, Bass, Recording, Software, Keyboards, Drums und was weiß ich noch alles. Und im Bereich Recording gibt es halt auch immer wieder Tests von Recording-Software, sei es jetzt Mikrofone oder MIDI-Geräte oder DAWs oder was auch immer. Und unter anderem gibt es da auch eine ganze Reihe von Studio-Monitoren, aber auch Studio-Kopfhörer-Tests. Und die andere Seite wäre tatsächlich kopfhörer.de. Und am Anfang habe ich gedacht, so, das ist doch wieder so ein Portal, die im Prinzip bloß Kohle nehmen von den Anbietern und die dann in einem guten Licht dastehen lassen. Aber ich habe mich da jetzt seit immer mal wieder mit auseinandergesetzt, insbesondere in den Zügen, als ich neue Kopfhörer gesucht habe. Und die sind wirklich gut. Die haben halt diverse Kopfhörerbereiche, also von Smartphone über HiFi-Kopfhörer, über Bluetooth, über Sportkopfhörer, Noise-Canceling, kriegst du alles so an verschiedenen Sachen, aber du hast halt auch Bereiche für DJ-Kopfhörer, Musiker-Kopfhörer und Studio-Kopfhörer. Und da ist halt wirklich auch alles mit dabei, was du im Prinzip erwarten würdest von den Anbietern. Und das finde ich, die machen das wirklich exzellent in der Aufbereitung, wie sie die Tests durchführen und was sie dir an Informationen mitliefern bei den Tests. Finde ich immer wieder cool.
Schön.
Ja.
Das klingt gut. So, ich kannte die Seite bis jetzt noch nicht. Das schaue ich auf jeden Fall mal vorbei.
Jo. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Wahrscheinlich schon, aber das war mir auf jeden Fall bloß ein Verlangen, da mal drüber gesprochen zu haben, weil ich finde, das ist irgendwie ein sauspannendes Thema, auch wenn es immer so ein bisschen erzwungen ist, aber weil man ja oftmals nicht in der freien Entscheidung steht, jetzt habe ich halt meine Monitore oder ich kann sie halt jetzt auf voller Lautstärke fahren, sondern ich muss halt jetzt zum Kopfhörer greifen und deswegen finde ich, ist das ein Thema, was eigentlich jeder nachvollziehen kann. Und ich finde es gut, dass das immer weiter dahin kommt, dass auch Leute sagen, klar, das ist mein Number One.
Und dass es so ein bisschen gelöst wird von diesen Dogmen.
Genau.
Weil am Ende, wenn es halt gut klingt, klingt es halt gut.
Genau.
Also das hinterfragen die hinterfragen die audiophilen Menschen, wie hat man das dann gemacht? Aber wenn das Ergebnis gut ist, ist der Weg auch egal, ob man den ersten, zweiten oder dritten Weg genommen hat.
Ja, absolut. Und wie du schon sagst, wenn es gut klingt, klingt's gut. Aber wie kriegt man es denn hin, dass es gut klingt? Und das ist im Prinzip das Thema, was du mitgebracht hast. Denn wir wollten noch reden über, wie entwickelt man denn seinen eigenen Sound im weitesten Sinne?
Und das ist halt so ein ganz spannendes, persönliches Thema. Was, glaube ich, alle Bereiche des Musikmachens, des Tonschaffens, Tongestaltung und vereint einfach. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen einfach mal so niedergeschrieben, die mir so spontan durch den Kopf gegangen sind. Ist ja die Frage, wie entwickelt man denn seinen eigenen Klang, seinen eigenen Sound, sowohl aus in dem Musikbereich, aber vielleicht halt auch, wo ich halt sage, hey, man kann auch in der Tongestaltung für Filme ganz viel selber machen, was vielleicht die alteingesessenen Handwerker des Filmtons nicht zu sehen, weil sie sagen, es ist ja keine Kunstform, keine eigene. Was ich aber selber schon finde, wenn man sich halt auch Projekte, also wenn man Projekte hat, wo man das probieren kann und jetzt nicht aufgezwungen ist, von der Regie das alles umzusetzen, wie es sein soll. Und zwar, ich glaube, fängt das mit der Musik an, zu sagen, okay, wie komme ich da hin? Ich habe gewisse musikalische Vorlieben. Bei dir zum Beispiel ist es ja sehr im metallischen Bereich, also sehr in der Hand gemachten Musik.
Absolut, absolut. Stromgitarrenmusik.
Stromgitarrenmusik. bei mir ist es irgendwie, befindet sich das im elektronischen Bereich. Kann mich aber auch für alle anderen Musikarten begeistern, wenn die gut gemacht sind. Mhm. Ich bin da jetzt kein, auch hier kein Dogmatiker irgendwie, es muss nur die eine Richtung sein. Früher habe ich, glaube ich, so in meiner Jugend, in meinen irgendwie Teenager-Jahren da fast ausschließlich elektronische Musik gehört, aber mittlerweile bin ich da sehr auch breiter aufgestellt und finde Zugang zu ganz vielen Musikrichtungen und gefühlt auch immer mehr. Und so eine Musikrichtung prägt ja auch. Das heißt, je nachdem, wenn du jetzt vorrangig Stromgitarrenmusik hörst, wirst du auch, wenn du die halt auch machst, vor allen Dingen dann im Studio machen. Also ich kenne halt ganz viele Freunde, die sind halt im metallischen Bereich unterwegs von ihren vom Hören und produzieren dann halt auch Musik in dem Bereich. So geht's mir ähnlich mit der elektronischen Musik und ich baue zum Beispiel da halt auch Elemente aus der elektronischen Musik in den Sounddesigns ein, also in der Tongestaltung. Also ich nutze ganz viele Reverse-Sounds, die leicht elektronisch klingen. Ich nehme halt Field-Recordings und verfremde die elektronisch. Und ich glaube, das ist so ein erster Punkt, den ich notieren wollen würde, wenn es darum geht, so einen eigenen Klang zu finden. Was ist denn eigentlich so mein musikalischer Bereich, in dem ich mich bewege? Ich habe letzte Woche gelernt, R&B ist es halt zum Beispiel nicht. Und ich weiß dann halt auch gar nicht, was ich da machen soll. So, da würde ich vielleicht im Endeffekt irgendwas Eigenes draus machen, aber es würde nie wie R&B klingen. Und dort nie, glaube ich, so richtig hinkommen. Und da muss man einfach mal gucken, okay, gut, ich mache wahrscheinlich auch nur, also das, was ich vorrangig auch liebe zu hören. Und sage, okay, das ist so eine Stilistik, die gefällt mir gut. Also zum Beispiel, hast du denn jetzt eine Band, wo du sagst, hey, da finde ich das Schlagzeug groß, immer großartig. So. Also das hat noch was ganz Besonderes, wenn das die halt das hinbekommen, zum Beispiel das Schlagzeug oder die Gitarren oder so prägnant und so einzigartig hinzubekommen.
Ja, also es gibt einfach Genres, wo ich bestimmten Instrumentengruppen einfach sehr, sehr was abgewinnen kann, so rum. Einmal in der Art, wie sie klingen, aber auch in der Art beispielsweise, was sie spielen. Ne? Also, keine Ahnung, im Melodic Death Metal kann ich einfach diesen Harmonien, die da gespielt werden, mit zwei oder mehr Gitarren zusammen, denen kann ich total was abgewinnen, weil das mich klanglich anspricht, das spricht mich rhythmisch an, das spricht mich aber auch an in dem Zusammenspiel der Gitarren untereinander, also wie die sozusagen den Frequenzbereich, den die Gitarre ja, die E-Gitarre füllen kann, auch miteinander in Harmonie ausfüllen oder manchmal auch gegeneinander, also es kommt drauf an. Aber was ich vor allen Dingen habe, und das ist so ein bisschen das, was du am Anfang sagtest, klar sind wir viel auch von den Genres beeinflusst, mit denen wir aufgewachsen sind, denen wir uns zugewendet haben, in denen wir selber vielleicht gespielt haben. Aber bei mir ist es tatsächlich, wenn ich an was ist eigentlich Sound, den ich mag, denke, geht es tatsächlich so ein bisschen weg vom Genre. Ganz im Gegenteil, ich kann durchaus bestimmten Genres was abgewinnen, denen ich sonst aber nicht anhängig bin. Ne? Also ich kann durchaus guten Popproduktionen was abgewinnen. wenn sie handwerklich gut gemacht sind. Ich kann Singer-Songwritern Sachen abgewinnen, wenn sie gut aufgenommen, gut bearbeitet sind, gut, vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, dass da gar nicht viel Bearbeitung notwendig war. Ich kann vor allen Dingen aber, und das ist so ein bisschen das, wo ich tatsächlich jetzt so ein bisschen den Ansatzpunkt sehen würde zu, wie entwickle ich meinen eigenen Klang. Ich kann tatsächlich bestimmten Producern was abgewinnen, die einen Sound mit einer Band gemeinsam formen, indem sie beispielsweise Ideen liefern, wie man was jetzt spielen würde oder was man jetzt im Song noch machen könnte oder was man während der Aufnahmesession jetzt noch machen könnte. Ich kann bestimmten Mixing-Engineers was abgewinnen, weil ich weiß, dass sie bestimmte Arten haben, bestimmte Geräte zu bedienen. Also keine Ahnung, ob es jetzt ein Tape-Delay oder sowas ist, was sie mit reinnehmen oder ein Tape-Saturation, also eine Bandmaschine mit in die Recording-Kette mit aufnehmen oder die Mix-Kette mit aufnehmen oder ob sie einen bestimmten Kompressor ganz bestimmt treiben, dass der ganz prägnant zerrt oder sowas oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also so etwas kann ich total abgewinnen. Ich kann aber auch Geräten selber etwas abgewinnen, insbesondere Mikrofonen. Ich kann bestimmten Mikrofontypen, dem Klang bestimmter Mikrofontypen total was abgewinnen. Meine neueste Passion sind Röhrenmikrofone. Da kann ich endlos lange mir irgendwelche Tutorials angucken oder einfach Leute, die im Studio sagen, hier, ich habe das Röhrenmikrofon, das Röhrenmikrofon, dann so Klangbeispiele oder sowas geben. Also auch da habe ich das sind für mich die Spielzeuge, die ich noch vorher angucken würde, um wie kann ich meinen Klang beeinflussen, als mir jetzt anzugucken, wie hat mich das, was ich bisher als Konsument von Musik erlebt habe, wie hat mich das geprägt? Aber am Ende ist es wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Und wo du ursprünglich fragtest nach Drum Sounds, ich mag beispielsweise die Drum Sounds von Andy Sneap. Heißt der Andy Sneap? Ich glaube ja, Andy Sneap. Den mag ich nicht so sehr, auch wenn er sehr bekannt dafür ist, dass er einen ganz hervorragenden Drum Sound hat. Bob Rock, der auch bekannt dafür ist, dass er einen sehr cleanen Sound oder nicht einen sehr cleanen Sound, aber einen sehr prägnanten Sound hinbekommt. Während ich sowas wie Matt Halpern von Periphery, dem kann ich total was abgewinnen in seinem Drum Sound. Also ist wirklich ganz unterschiedlich.
Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, was du eigentlich schon genannt hast. Es steht auch irgendwie auf meinen Kritzeleien, auf meiner kleinen Liste. Es ist ja so eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Es ist einmal aus dem Genre alleine, in dem man sich selber bewegt, anderen Genres, die man eigentlich selber so gar nicht hört, aber dann sagt, hey, das hat was, oder diese Instrumentengruppe, diese Art des Arbeitens hat da was. Jeder hat so seine Lieblingswerkzeuge nach einer gewissen Zeit und setzt sie dann auch ein, sowohl als Instrument, Verstärker, Mischpult, Geräte, mit denen man bearbeitet, dann halt auch weiter digital, mit denen man zusammenarbeitet, also die ganzen Plugins und die man so haben kann. Und dann kommen noch so Methodiken hinzu, finde ich noch, die so übergreifend sind. Zum Beispiel, was ich halt ganz viel nutze, ist Sampling und Field Recording. Also ich bin auf dem Weg, so eine kleine zweite EP zu machen. Also im zweiten Hälfte des Jahres, hoffe ich jetzt einfach mal. Und da nutze ich halt zum Beispiel ganz viel Field Recordings, um Drum Sounds zu bauen. Also alle möglichen Schläge draußen in der freien Umwelt aufgenommen oder in der Küche, wie auch immer, diese dann zu samplen, zu verändern und so einen eigenen organischen Sound zu entwickeln. Auch halt mit, auch fürs Sounddesign, für Filme auch ähnlich genutzt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Technik, die ich einfach selber sehr spannend finde, weil die halt so verschiedene Welten miteinander kombiniert. Das Analoge, das Unhervorsehbare irgendwo mit dem Digitalen zum Beispiel. Und aus so aus dem ganzen, diesen ganzen Pool aus Einflüssen, Nutzung, Methodik kann man, so, ist es so, glaube ich, so ganz grob skizziert, wie so, der Ansatz, wie man zum eigenen Sound findet.
Ist natürlich auch mal, und mir fällt es gerade ein, ich habe tatsächlich jemand, dessen Jump-Sounds ich immer, aber auch wirklich immer gut finde, und zwar mittlerweile auch in allen Aufnahmen über viele Bands hinweg. Und das ist Adam Nolly Getgood, ehemaliger Bassist von Periphery und war schon immer dafür zuständig aufzunehmen mit der Band und dann auch das Mixing zu machen. Und ist mittlerweile weg von Periphery seit 2016, glaube ich, oder Anfang 17 und macht mittlerweile vor allen Dingen tatsächlich Aufnahmen und Mixing mit Bands und hat eine Drum Suite rausgegeben. Also macht im Prinzip selber eine Drum Sample Library, Get Good Drums. Und das ist ein Sound, den ich sowohl als Sample Library gut finde, als auch das, was auf den Platten rauskommt, die der Adam mixt. Aber auch da ist es tatsächlich wahrscheinlich einfach, bei ihm ist es eine Herangehensweise, und da finde ich es ganz interessant, weil ich es da ganz gut sehen kann. Bei ihm ist es eine Herangehensweise von wie er aufnimmt, also wie er mikrofoniert, gar nicht mal so sehr, welche Drums er nimmt, aber wie er mikrofoniert und wie er danach bearbeitet. Und wenn ich das so richtig übersehe, hat er jetzt kein eigenes Studio, sondern arbeitet auch maßgeblich mehr oder weniger mobil oder da, wo er halt mit der Band ist, um sie zu tracken. Das heißt, er hat jetzt auch nicht unfassbar viel Spielraum von Geräten, die er irgendwie nutzen kann. Also es ist nicht nur die Geräte, die den Sound machen, sondern bei ihm ist es tatsächlich einfach eine Herangehensweise, ne? Also die Art der Mikrofonierung, die Anzahl der Mikrofone, die Stellung der Mikrofone, also die Mikrofontechnik im Prinzip, und dann das Post-Processing. Das für mich einfach einen sehr, sehr cleanen, aber drückenden und trotzdem organischen Drum-Sound bietet. Finde ich super.
Guck ich mir auf meinem, ich habe mir das gerade gefunden. Das klingt gut.
Ja, ja.
Muss man, also für mich auch heute eine Folge, wo ich ganz viel erfahren habe von dir, was du nutzt. Und vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch so, dass sie da ganz viel entdecken, was man nutzen kann. Was sind denn so, ich sag jetzt mal so fangen wir fundamental an. Hast du selber eine Methodik entwickelt bei dir, wo du sagst, hey, so habe ich einen Teil von meinem eigenen Sound entwickelt?
Nee. Nee, weil ich noch sehr weit weg bin von dem Punkt, selber produzierend zu arbeiten. Also klar habe ich irgendwie, meine Festplatte läuft über von irgendwelchen Soundsnippets, so 10 bis 50 Sekunden, wo ich irgendwie eine geile Akkordfolge mal auf dem Klavier oder auf der Gitarre oder sowas eingespielt habe, damit sie nicht verloren geht und mir gesagt habe, so irgendwann muss mal ein Song rausfallen. Aber ich habe es halt bisher immer noch nicht zustande bekommen, mal einen Song auch tatsächlich fertig zu machen und zu releasen. Das heißt also, ich bin ja gar nicht so wahnsinnig, also ich bin schon kreativ tätig, aber ich bin halt nicht, also nicht in dem Bereich Musik schaffend mehr oder weniger tätig. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ich habe einen Sound. Also ich habe Sounds, die ich mag. Also ich habe auch einen Klang, den ich mag. Also ich weiß, wenn ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein Mixprojekt habe oder sowas, dann weiß ich, wie ich es gerne klingen hätte. Und ich weiß, was meine Go-To Plugins sind, die ich dafür benutze, oder meine Herangehensweisen, wie ich bestimmte Dinge versuche, klanglich zu verbessern. Aber so einen richtigen eigenen charakteristischen Klang, nee, tatsächlich leider nicht.
Aber du hast ja trotzdem eine Herangehensweise. Du hast das letzte Mal erzählt, okay, du hast über 50 Songs gemischt.
Genau.
Letztes Jahr. Hast du da über die Zeit was entwickelt, wie du sagst, hey, das ist so ein Klang, so eine Klangidee in bestimmten Bereichen, die du gesagt hast, die mag ich und die habe ich verfolgt und die habe ich dann auch immer wieder umgesetzt?
Das ist eine gute Frage. So über alle Songs hinweg, so aus den unterschiedlichen Genres. Ich glaube, der gemeinsame Nenner über alle Songs hinweg wäre tatsächlich, dass ich gelernt habe, wie wichtig oder was für einen Unterschied Reverb und Delay machen kann. Und tatsächlich gibt es, glaube ich, keinen einzigen Song, wo kein Reverb und Delay drauf ist. Und dann, da geht ja eine ganze Welt auf, wenn du dir anguckst, was du mit Reverb und Delay machen kannst. Ne? Also was für einen Reverb brauchst du, ob es jetzt ein Spring oder ein Plate oder keine Ahnung, und dann welche Raumgröße, also welche virtuell gefühlte Raumgröße. Und dann kommt die Frage des Delays hinzu. Was machst du rhythmisch mit dem Delay? Wofür benutzt du es? Dann kommt dieses ganze musikalische Theorie wieder dazu, gerade bei Delay, ne? Also hast du Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehnten, Triolen, Dotted. Also da geht wirklich eine ganze Menge mit auf. Aber tatsächlich ist das so das eine Element, was ich über alle Genres hinweg gemerkt habe, dass ich das immer wieder zum Einsatz bringe, weil es einfach sehr viel mit dem Sound macht. Es gibt ihm sehr, sehr viel mehr Leben und weniger Sterilität. Und auch wenn es wenig wahrnehmbar ist, aber man hört es, wenn es fehlt. Und ich finde, das war so eine Erkenntnis, die ich ganz gut fand. Und da hast du natürlich, gerade im Bereich Reverb, hast du natürlich auch Anbieter, die tatsächlich wie so einen Signature-Sound haben. Ne? Also ich glaube, wir alle kennen das Ocean Way Plugin, ne? Reverb-Suite eines bestimmten Studios, die halt, ich weiß gar nicht, kommt das von Waves oder ist das ein Universal Audio? Ich weiß es nicht, ich gucke es nochmal nach.
Ich glaube Universal, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher,
ja, ob ich nachschauen. Ja, würde ich packe ich in die Shownotes. Das ist beispielsweise so eine Art Signature-Klang, ne? Oder ich glaube, da gibt es echt viele Sachen.
Und da kann man auch schauen, also es gibt natürlich diese ganzen Sachen, und dann entwickelt man ja auch über die Zeit ja eigene Methodiken, auch in dem Sinne, wenn man zum Beispiel eine Kette macht. Ne? Also ja, wenn man jetzt technisch bleibt, ne, ich habe meinen ganzen Garten voller irgendwelche Plugins und Spielzeuge. Irgendwann sagt man, hey, das ist genau eine Kette für den Einsatzzweck, die finde ich super. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Delay oder ein Reverb geht, auf Sprache zum Beispiel. Ich habe dann irgendwann meine eigene Kette in teilweise in abgewandelter Kombination, die man dann so nutzt. Und das macht halt diesen Klang aus. Ich habe vielleicht halt immer, weil ich denke, hey, es muss irgendwie dreckig klingen, hat man dann halt immer so eine Tape-Simulation drauf irgendwo. Oder. Also da gibt es so eine ganze Möglichkeit, wie man damit arbeiten kann. Und die kann man ja ausprobieren. Und die sollte man ja auch ausprobieren. Also das Schlimmste halt ist, wenn man halt nicht mehr so probiert, gerade in dem Bereich, sondern halt immer wieder nur Schema F abfährt, hat man vielleicht auch die Gefahr, dass es irgendwann immer einseitig klingt, vielleicht auch. Man muss es sowieso ja anpassen, weil jedes Tonmaterial ist ja auch anders. Aber ich glaube, es ist auch so spannend zu sagen, okay, gut, ich habe, wenn es halt um Sprachbearbeitung geht, eine bestimmte Anzahl an Plugins, die ich immer wieder gern nutze. Weil ich festgestellt habe, die klingen warm, die klingen genauso dort, wo das so, was ich will, wo ich hin will. Und da nutzt man das halt auch immer wieder.
Hm.
Und ja.
Hm. Also hast du ja tatsächlich fallen mir da Dinge ein. Ich meine, jetzt, also zwei, die ich selber benutze, beziehungsweise gerade am Ausprobieren bin, und eins, die sehr bekannt ist, die ich jetzt nicht nutze, weil ich ein Dongle-Hasser bin. Was einem da, glaube ich, ganz gut diese Kategorie fällt, ist, glaube ich, die Slate Mix Plugins. Das Virtual Mix Rack. Ne? Das kommt halt mit einer Reihe von einsetzbaren Einzel-Plugins, die du in diesem Virtual Mix Rack zusammenfassen kannst und dann im Prinzip wie so ein Channel, wie so ein Kanalzug benutzen kannst, wie so ein Channel Strip benutzen kannst. Und der hat halt, der Steven Slate mit dem Mario Fabrici heißt er, glaube ich, die haben halt eine Reihe von Plugins zu Klassikern nachempfunden, ob es jetzt ein F76-Kompressor oder ein L61 oder einen SSL-Kanalzug oder keine Ahnung, gibt eine ganze Reihe, Fairchild-Kompressor haben sie nachgebaut. Das ist so ein Plugin, was du, wenn du das benutzt, kannst du da einen sehr dezidierten Klang rausholen, auch wenn die Bandbreite des Klangs, der Klangbearbeitung, die du damit machen kannst, sehr breit ist. Also es bringt per se keinen eigenen Klang mit, aber durch die zur Verfügung stehenden einzelnen Plugins und deren Zusammenspiel kannst du halt sehr, sehr schnell zu einem prägnanten Sound kommen. Habe ich jetzt nicht in Benutzung, weil, wie gesagt, Dongle ist für mich immer noch No-Go. aber das ist etwas, was man bei sehr, sehr vielen Leuten hört. Was ich selber benutzte, ist zum einen so eine Art, Achtung, Trick, in Anführungsstrichen, Triggerwarnung jetzt. Und das andere ist ein Kanalzug-Plugin, was ich gerade heute gekauft habe und auch das erste Mal ausprobiert habe. Und
so, welches ist denn?
Ich komme jetzt mal zum Trick, in Anführungsstrichen. Es gibt so einen Home-Studio-Producer aus Nashville, den ich schon sehr, sehr, sehr langer Zeit folge, seinem YouTube-Kanal und auch schon einige seiner Kurse gemacht habe, Joe Gilder, Home-Studio Corner. Und der hat einen Trick, in Anführungszeichen, den er unter anderem bei Akustikgitarre einsetzt, aber auch manchmal bei Gesang. Und der nennt das Butter Compression. Er ist im Prinzip relativ leicht, weil du den Kompressor eigentlich so setzt, dass er nahezu unbemerkt in die Aktivität fährt und zurück. Und das ist das habe ich irgendwann mal ausprobiert, und das ist eine Herangehensweise oder ein Setting im Prinzip, was du eigentlich bei jedem herkömmlichen Kompressor machen kannst, was mir aber ganz gut gefällt für bestimmte Sounds, gerade wie er es benutzt für Akustikgitarre, gerade für Gesang, wenn sie nicht allzu überbordend ist, also wenn nicht zu viel Energie im Gesang drin ist. Finde ich ganz gut. Verlinke ich auf jeden Fall mal das Video. Hat er nämlich ein dezidiertes Video zu gemacht. Und dann habe ich heute nach langer Überlegung mir ein Plugin gekauft von jemandem, also so eine Art Signature-Plugin von jemandem, den ich einfach gut leiden kann. Sowohl was seinen Sound angeht, als auch was seine Persönlichkeit angeht. Und das ist Andrew Scheps. Andrew Scheps ist Mix-Engineer, ist relativ bekannt, hat mixt so Leute wie Adele, Jay-Z, Metallica, diverse andere. Ist ein total sympathischer Typ, sehr auf dem Boden geblieben, finde ich. Hat früher für Synclavia gearbeitet, falls ihr das was sagt. Synclavia sind diese großen Synthesizer aus den USA, glaube ich. die relativ frühzeitig Ende der 70er angefangen, dann einen eigenen Sound entwickelt haben und durch über viele, viele, viele Künstler auch benutzt worden, von Pink Floyd über Sting, Stevie Wonder, Peter Gabriel hat zum Klavier viel besucht, Foreigner, Frankie Goes, diverse, ne? Also krasses Teil, krass zu programmieren. Und der hat früher für Synclavier gearbeitet, beziehungsweise für die Firma, die das gemacht hat, als Engineer einfach, also als technischer Support. Und ist dann irgendwie darüber ins Mixing gekommen. Und der, finde ich, hat neben seiner Persönlichkeit einfach einen sehr, sehr coolen, sehr, sehr coole Herangehensweise an das Mixing. Und der hat mit Waves ein Omni-Channel-Plugin gemacht. Im Prinzip also ein Kanalzug, der alles beinhaltet, von Vorverstärker über EQ, über DSer, über Kompressor, Gate, Expander, Limiter. Und das kostet gerade $29. Und da dachte ich mir so, okay, das probierst du jetzt aus. Und eigentlich bin ich nicht so so ein Fan von so Channel-Strips. Es gibt so einige, denen kann ich was abgewinnen. So das SSLI, glaube ich, oder SSLG von Waves ist auch noch nicht schlecht. Aber seins ist halt mal so ein bisschen was anderes. Und du hast relativ viel Freiheiten, weil du die einzelnen Module in dem Channel-Strip sozusagen hin und her schieben kannst. Also auch in der Reihenfolge verändern kannst. Und dadurch sehr, sehr viele Freiheiten hast in der Tongestaltung. Und du hast mit dem Preamp, der dabei ist, halt auch so Saturation-Möglichkeiten in verschiedenen Stärkenstufen, kannst das Ganze aber auch filtern. Also du hast echt viele Möglichkeiten zur Einflussnahme und damit spiele ich gerade rum und das gefällt mir bisher sehr gut.
Klingt spannend. Ich habe davon schon mal gehört. Das ist auch heute im Sale.
Ja, ja, deswegen. Ich habe heute, weil es noch 18 Stunden im Sale ist, also tut uns leid, liebe Zuhörer. Das wird wohl nichts mehr. Aber das ist immer mal wieder im Sale. Ich weiß nicht, ob es, ich habe es jetzt wirklich gemacht, weil 29, aber ich meine, Waves hat alle paar Tage mal ein Sale. Also das kommt mit Sicherheit wieder.
Ja. Das jetzt zu hinterfragen, warum die immer im Sale mittlerweile sind, das machen wir jetzt nicht.
Aber nein.
Das klingt, also es ist wirklich spannend wahrscheinlich, so zum Probieren.
Ja. Das also ich weiß nicht, vielleicht sage ich auch nach ein paar Wochen, nee, mache ich nicht. Aber wer weiß.
Ja, das ist Mono und Stereo kann das auf jeden Fall schon mal. Es ist bei mir immer die Frage wegen Multichannel, das ist ja dann doch ab und zu jetzt doch relevant, ob man das halt dann auch auf mehrkanaligen Sachen nutzen kann.
Oh, das weiß aber ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es doch müsste eigentlich.
Müsste eigentlich auch Multikanal dann sein.
Ja, ja.
Ja, also sieht sehr spannend aus. Und das ist ja halt auch so ein Weg, zu sagen, okay, gut, was gibt es da spezielle Werkzeuge, die man dafür nutzt, halt wie Andrew Shapps zum Beispiel kreiert, der halt auch sehr präzisen Sound hat und den kann man ja wunderbar bei Adele, Jay-Z und Co. ja hören, was da gestaltet worden ist. Und die haben ja auch ihr Klangempfinden ja mit den Jahren ja aufgebaut, wo man dann sagen kann, okay, das klingt so nach denen oder haben sie auch gewisse Wahl ihrer Geräte und Arten, wie sie Sachen bearbeiten.
Ja. Übrigens, Fun Fact, Andrew Shapps war der Engineer, ich weiß gar nicht, ob er das Mixing oder das Mastering gemacht hat, von dem Metallica-Album, was alle gesagt haben, war das schlechtlingste Album der Welt.
Dieses total überkomprimierte, halb totklingende.
Ganz genau. Aber er hat beleuchtet das sozusagen in diversen Interviews, dass seine Rolle da drin und sagt im Prinzip auch, er konnte eigentlich nicht viel machen, weil das war im Prinzip das, was von ihm verlangt wurde. Und ja, da gibt's dann nicht. Also ja, insgesamt kann ich auch die Interviews mit Andrew Shapps durchaus empfehlen, wo er so ein bisschen über solche Details mal Rede, so unter anderem Recording Studio Rockstars, Episode 139 habe ich kürzlich mit ihm gehört. Und ich glaube, irgendwas noch. Ich verlinke einfach mal ein, zwei Sachen. Ich glaube, Working Class Audio war noch eine Folge mit ihm. Ich verlinke einfach mal ein paar Sachen. Jo.
Ja.
Hast du irgendwelche Plugins, die sozusagen, die du dafür benutzt, um einen für dich feststehenden oder ideellen Sound zu kreieren?
Ja, zu einem gewissen Teil. Ich nutze sehr gerne die Plugins von Soundtoys.
Ja, wer nicht?
wer nutzt die nicht gerne? Und was ich da sehr mag, ist dieser granularähnliche, also der so viele Partikel halt macht. Ich müsste den jetzt mal aufrufen, wie der heißt.
Der Decapitator?
Capitator ist sehr schön, aber der macht eher so, der dickt das ja eher an mit Saturation. So, Namen. Bei mir und Namen, kurz Moment, ich hab's gleich. Auf jeden Fall ist es. Also Echo Boy nutze ich gern für Delays zum Beispiel. Der Crystallizer. Jetzt habe ich
Crystallizer, den Namen. Okay, den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Genau, also das ist ein Pitch-Shifting Granular-Werkzeug. Das heißt, man kann das so in einzelnen Partikel zerlegen, die zwei teilweise auch reverse, also verkehrt rum abspielen zum Beispiel. Und man kann das pitchen, also man kann die Tonhöhe von diesen verändern und dabei entstehen so Partikel, die so hörbar sind. Also das nutze ich sehr, sehr gerne. Also in vielen so Sachen sind so partikelartige Sachen integriert. Das mache ich zum Beispiel mit denen, finde ich sehr, sehr schön. Muss man halt gucken, ob das so klingt immer. Hm. Das ist halt bei Pitch-Shifting, das ist halt immer noch im vertretbaren Rahmen der Harmonie ist, des jeweiligen Liedes. Echo Boy sind natürlich so die Delays ganz schön, aber ich nutze vor allen Dingen auch den wie heißt er nochmal ausgesprochen?
Decapitator?
Decapitator, dankeschön. Decapitator. Und was ich noch sehr gern nutze, sind die Tools von Audiofang.
Audiofang.
Fing. Mit
Audiofang.
Fang, Audiofang. Audiofang.net. Warte, die kann man sich auch auf jeden Fall angucken.
Kenne ich davon welche? Aha. Nee, ich glaube, die habe ich gar nicht auf dem Plan.
Das sind ganz kleine, feine Helfer. Aha. Zum Beispiel nutze ich gern den Wolf Exciter oder den Wolf Filter. Es gibt auch ein freies Plugin, der Filter Jam heißt er. Und das sind so kleine Filter, Saturator, die so einen ganz eigenen Klang haben, der so ein bisschen, so alles so ein bisschen Vintage klingt. Sehr, sehr rau, aber sehr so auch eigen klingt und wirklich man da nochmal mit Sound arbeiten kann. Ich habe auch, ich hab die alle, aber ich habe auch Tape A, das ist ein Tape-Simulations-Plugin, also kassettenartig. Das ist quasi ein Multiband-Kompressor mit drin, mit 4 Bändern. Und da lässt das alles so ein bisschen wie so einen alten Tape-Recorder klingen, was ganz spannend ist, wenn man diesen Klang mag. Und das sind für mich so ganz spannende Werkzeuge, um das alles so ein bisschen anders klingen zu lassen. Das alles so ein bisschen rauer klingen zu lassen, eigener vom Klang und auch, dass man dieses Digitale vielleicht so ein bisschen rausnimmt, was immer so in Produktion steckt.
Sind auch sehr schön, also ich gucke gerade auf die Liste von Audiothing. Sind auch sehr, sehr faire Preise, finde ich.
Total, also einzelne Plugins gehen von so 0 Euro, also dieses Filterjam, dann so 15 bis 65. Ja. Und da kann man sich das auch einzeln aussuchen, testen, was man so braucht. Und die Preise sind wirklich sehr angenehm.
Mm. Ja, cool.
Auch selber den also gerade auch teilweise reduziert, gibt es ja auch. Ein paar Instrumente haben die habe ich nicht. Das sind so Drum Machines, Handclaps, Heads, Latin Percussion und. Die kann man aber auch auf jeden Fall testen, aber so diese feinen Sachen, also zum Beispiel auch unterschätzt, aber was man auch sehr nutzen kann, ist so das Speaker, heißt das. Das ist so ein Overdrive-Plugin mit so Speaker-Simulation, was es simuliert. Auch ganz nett, einfach um so einen Radio-Sound so ein bisschen zu haben. Zum Teil kann man so für Effekte super gut nutzen. Und da gibt es noch so eine ganze breite Palette von denen. Aber ich nutze gern solche Tools, die vor allen Dingen so ein bisschen Vintage-Touch haben, die so ein bisschen rauer klingen, um das Ganze so immer auch so ein bisschen anzudicken, interessanter zu gestalten, dass da einfach so ein bisschen Bewegung im Klang einfach drin ist.
Cool.
Und die nutze ich halt auch alle gern in der Filmproduktion, also in Filmsounddesign. Da lässt sich ganz, ganz viel damit machen.
Naja, glaube ich, weil das ja dann sozusagen also das sind ja viel Plugins, die den Sound selber beeinflussen, ne? Also oder Teile des Sounds tatsächlich so modulieren, dass im Prinzip neue Sounds bei rauskommen, ne? Während ich ja eher so aus der Richtung komme, dass ich in der Vielzahl der Fälle eigentlich den Sound behalten will, aber ihn anreichern will, ne? Mit zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, Reverb oder sowas. Und da kann ich im Übrigen nochmal, hatten wir hier auch schon ein paar Mal, glaube ich, Valhalla-Plugins empfehlen. Die machen ganz hervorragende Reverb-Plugins. Die eigentlich ist bei mir in jedem Song liegt mindestens ein Valhalla-Plugin, so Vintage-Verb oder Plate-Verb oder Room-Reverb. Und die kosten auch alle $50. Also das finde ich ein sehr angenehmes Preismodell für so ein Plugin. Das ist auf jeden Fall ganz cool.
Genau, die haben den Vintage-Verb, Valhalla Room, Shimmer und. Also kann man gerne mal ausprobieren. Sind so, ich sag jetzt mal so, eher so vom Design her so schematisch aufgebaut.
Genau, modern, eher modernes, keinem bestehenden Instrument oder keinem bestehenden Gerät nachempfunden. Ne? Aber echt super, super, super programmiert.
Macht die gleich nochmal. Es ist eine Person, das ist mittlerweile auch eine Firma.
Ist mittlerweile eine Firma, würde ich meinen.
Da. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich bin gerade. Ja. Valhalla. LLC. Amerikanisch wahrscheinlich. Oder britisch.
Das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt auch passen.
Müssen wir mal nachgucken. Genau, überleg gerade, was man noch dazu sagen kann zum eigenen Sound finden. Gibt es einzelne Künstler bei dir, Künstlerinnen, die, wo du gesagt hast, das ist so ein spannender Sound, der dich inspiriert hat und wo du immer wieder drauf zurückkommst?
Zu viele. Tatsächlich zu viele, als dass ich auch nur irgendwie was rauspicken könnte und vor allen Dingen für jedes Instrument irgendwie andere oder auch für das Zusammenspielen von bestimmten Instrumenten. Und auch dann wieder aus ganz unterschiedlichen Genres. Also ich habe viele Soundideen, die ich heute gerne nutze oder an denen ich mich versuche und oftmals auch versuche, die Zähne auszubeißen, kommt tatsächlich so aus der Soundtrack-Welt. Oder aus der Synthi-Welt oder aus der Kombination von beiden, ne? So Blade Runner, ja. Best of Both Worlds. Ja. Also Vangelis damals, eine der großen Vorreiter, was so Synthi-Sound angeht, gemeinsam mit Jean-Michel Jarre, Kraftwerk und wie sie nicht alle heißen. Aber da wirklich was rauszugreifen, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, aber wie gesagt, auch wenn es bei Gitarren oder sowas, mir gefällt halt nicht ein Sound, sondern mir gefallen halt bestimmte bestimmte Sachen in Verbindung oder bestimmte Elemente, die sich miteinander verbinden und dann einen Sound kreieren. Aber das ist dann meistens das Instrument, was gespielt wird, durch den Amp, gemeinsam mit den benutzten Effekten und dann noch die Spielart, also wie sozusagen derjenige das Ganze dann auch selber spielt, Anschlag, Arbeit auf dem Griffbrett etc. Und ich kann tatsächlich einfach nicht, ich wüsste nicht was. Nee. Etwas, wo ich extrem, immer wieder extrem hingezogen bin, ist tatsächlich das, was man so als Klangteppich betiteln würde. Also gut gemachte ambiente Musik oder muss noch nicht mal Musik sein, kann auch einfach nur ambiente Tongestaltung. Also viele Drones sind mir zu anstrengend. Also das sozusagen das Element des Drone, also dieser anschwellende Sound. Aber wenn da ein bisschen mehr Instrumentierung hinzukommt, also Pads in Verbindung mit einer Gitarre vielleicht oder einen Synthi in Verbindung mit einem anständigen, keine Ahnung, Arpeggiator und dann schönes Delay hinten dran oder ein Reverb-Tail oder sowas. So etwas kann ich ganz, ganz viel abgewinnen. Gerade bei diesen ambienten Geschichten mag ich diesen Schimmer-Effekt. Da bin ich ein großer Fan von.
Finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
Das finde ich ganz cool.
Ja. Ich glaube, wir können das ganz weit fortführen. Also ich glaube, man ist eh beeinflusst.
Ja.
Im positiven Sinne. Und man bildet auch über die Zeit verschiedene Sachen, die man mag, mit denen man arbeiten. Und man macht das auch ganz unterbewusst. Und selbst, ich sag mal, wenn man vielleicht jetzt nicht immer gezwungen ist, Sachen zu kopieren, zu bearbeiten. Also es gibt ja zum Beispiel Singer-Songwriter, die ganz viel für andere schreiben, zum Beispiel, und für andere produzieren, oder also Produzenten, die für andere produzieren, da muss man halt irgendwie ganz viele Stilistiken beherrschen. Dann ist halt auch immer die Frage, wie eigen kann man was machen? Wie eigen kann man selber so einen Sound entwickeln? Aber ich glaube definitiv, dass man über Zeit das macht und dann jeder so seinen eigenen Weg dann so findet, wie man Sachen bearbeitet, wie man Sachen inszeniert, präsentiert. Und da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten und Methodiken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gerade viel ausprobiert und einfach, aber auch seine Werkzeuge halt auch nutzt, die man zur Verfügung hat.
Ja. Du hast ja jetzt auch schon diverse Male gesagt, dass du viel mit Field Recording und sowas arbeitest. Mhm. Ich finde, Field Recording musikalisch einzusetzen, finde ich, gehört oder ist für mich, stellt für mich eine ganz große Kunst dar. Und wir hatten in der letzten Episode, hatte ich schon jemanden empfohlen, Andrew Wang. YouTuber, vor allen Dingen, Musiker, YouTuber. Der macht das halt ganz oft. Also der hatte in letzter Zeit natürlich einen sehr, sehr starken Hang zu modularen Systemen, also hier Synthesizer in Modularbauweise entwickelt, weil ihn das gerade einfach sehr fasziniert über die letzten Monate. Aber der macht ganz, ganz viel mit Field Recording im weitesten Sinne. Also was er oft macht, ist, er macht so kleine Track-Challenges für sich und fragt dann einfach seine Followerschaft auf Twitter, hey, schick mir doch mal ein paar Sounds, aus denen ich dann einen Song mache. Und dann kriegt er halt einfach so die unmöglichsten Sounds, also wirklich wild durchs Gemüsebeet. Keine Ahnung, von einem Sample, wo jemand rülpst, bis hin zu einem Sample, wo jemand irgendwas in die Kamera singt und dann geht aber die Tür auf und die Mutter schreit irgendwas um die Ecke, macht deine Hausaufgaben oder sowas, und er benutzt dann halt die Mutter im Hintergrund den Sound der Mutter im Hintergrund und macht daraus ein Instrument, ne? Also indem er es einfach in der Zeit verlangsamt, dann ein bisschen wieder hochpitcht, ein bisschen Reverb drauf, den Reverb dann aber nur zu 50% im Mix und dann an die Seiten gepennt und dann sozusagen auf die Klaviatur gelegt in so einem Sample oder in so einem Sampler oder was auch immer für ein Tool du dann benutzen willst, ne? Das dir dann erlaubt, sozusagen auf der Klaviatur dann dieses Sample Höhen gespitcht auf die entsprechenden Noten zu spielen. Und daraus macht er dann halt Sounds und Songs. Und das, finde ich, ist einfach unfassbar gut. Und die Idee zu haben, einen Sound hinter einem Sound vermuten zu können oder einfach ausprobieren zu können, weil man weiß, wie man es anstellt, ein Instrument zu kriegen und aus einem Huster irgendwie eine Kickdrum zu machen. Also das finde ich einfach mega. Und das gehört Da gehört für mich wirklich extrem viel Kreativität dazu, weil du da natürlich auch ein Gefühl dafür haben musst, wie du es musikalisch einsetzt, was für einen Rhythmus jetzt dahinter passen würde oder dazu passen würde, was für ein Tempo da irgendwie am besten sich für eignet und all sowas. Und das finde ich extrem cool.
Ich kann auch an dem Punkt einen Freund von mir empfehlen, Yari von Gohl als Künstlernamen. Sound Selector heißt seine Plattform-Webseite soundselector mit k.de. Und er hat was ganz Spannendes hier in Dresden gemacht. Er hat verschiedenste Orte rausgesucht, Plätze, Gebäude, weil ihm jemand mal gesagt hat, ein Gebäude kann nicht klingen. Und da hat er gesagt, ich beweise das Gegenteil. Und er ist in verschiedene Gebäude reingegangen, hat Geräusche dort aufgenommen, mit Schlegel und Hammer auch gegen verschiedenste Sachen geklopft und dort draus hat er Musik gemacht. Und jetzt kommt es komplett unbearbeitet. Also da hat die Sounds natürlich arrangiert und gemischt, da hat die aber nicht im Klang verändert.
Ach krass.
Und hat ganze Songs damit geschrieben und jetzt muss ich mal gucken, wo das gerade so ist. Und da hat ganz verschiedene Projekte da gemacht, auf seiner Webseite kann man ganz, ganz viel sehen und sich anhören, ja. was er da fabriziert hat. Und da hat zum Beispiel auch aus einem Teppich verschiedenste Geräusche gemacht, was man gar nicht erst glaubt, aber man kann mit Mikrofonen, also mit Kontaktmikrofonen und Co. Ganz, ganz wilde Sachen machen.
Sehr schön. Und
Musik erzeugen.
Ja.
Und das ist auch ein Bild, da sieht man den in seinem Studio, wie er auch da auf den Teppich rumkriecht und mit dem Mikrofon verschiedenste Sachen aufnimmt und dazu das Ergebnis klar anhören kann. Einfach mal anhören und anschauen. Also da kann man ganz, ganz viel Zeug mit ganz viel spielenden Kram machen, mit Sachen, die einfach vorhanden sind und immer zur Verfügung stehen. Da, genau. Die so als Klangquelle dienen können.
Ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir mal wieder ordentlich Zeit hier investiert. Man merkt, ich bin wieder etwas in Eile, weil die familiären Pflichten rufen. Das tut mir auch total leid. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber schwafeln, aber wir haben ja auch noch ein paar Folgen vor. Insofern soll das vielleicht in Ordnung sein für heute.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns über Feedback immer. Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge einreichen und schicken und wir schauen, wie wir die einbauen können.
Absolut. Und vor allen Dingen lasst uns wissen, was ihr so, was eure Tools der Wahl sind, eure Lieblingstools, eure Lieblingssounds vielleicht, eure Künstler, die irgendwas machen, was ihr tonal oder audiomäßig total super findet. Gebt uns einfach ein bisschen Input. Ich meine, meine YouTube Abo-Liste und meine Podcast-Abo-Liste ist so groß, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, noch 10 oder 15 Leute mehr drauf zu nehmen. Ganz im Gegenteil, ich bin immer auf der Suche nach neuen Sachen und mehr Input, was so diese ganze Welt des Audiophilen angeht. Und lasst uns doch vielleicht auch mal wissen, was ihr so, wie ihr so mixt, mastert, aufnehmt im Studio mit Monitoren, im Kopfhörer, wenn Kopfhörer, was für Kopfhörer? Weiß nicht. Ich habe vielleicht auch nicht, bei weitem nicht alle ausprobiert, die es auszuprobieren gilt, wenn man sich einen guten Überblick verschaffen will. Also Kommentare oder twittert uns an oder schreibt uns eine Mail. Irgendwie macht euch bemerkbar.
Wir freuen uns drauf.
Genau.
Und vielen Dank, Matze.
Dito,
für das schöne Gespräch.
Und dann würde ich sagen, sind wir hoffentlich in etwa denselben Zeitraum dann zur nächsten Folge wieder zurück.
Bis dahin, schöne Zeit.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.